Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des interessantesten, sympathischsten und schlausten Gesprächspodcasts, den es in der deutschsprachigen Musikbranche gibt. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Beschreibung war, aber es ist jetzt so rausgekommen, da müssen wir jetzt alle mit leben. Ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir. Also er hat schon so viel in seinem Leben irgendwie erlebt und hinter sich gebracht und ist aus allem immer gestärkter hervorgegangen und hat jetzt ein neues Album am Start. Und über all diese, über diesen ganzen Lebensweg und wie es zum neuen Album gekommen ist, werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, F.R. Fabian Römer.
Hallo, hallo, ich freue mich.
Du nennst dich also auch offiziell Fabian Römer. Aber bekannt geworden bist du als F.A., ne?
Ja, genau. Also bekannt geworden, ja. In Anführungszeichen. Ist ja immer so ein bisschen relativ, wenn man das sagt. Aber genau, den Namen habe ich mir damals gegeben bei einer Online-Battle-Plattform, die hieß RBA. Ja. Und da musste man halt einfach einen Nickname eingeben. So, ne? Da war ich 12 Jahre alt und wollte da irgendwie mitmachen. Und dann ist mir nichts Schlaueres eingefallen, als einfach meine Initialen zu nehmen und dachte, es ist cooler, wenn man die Englisch ausspricht.
Klar.
Und irgendwann war der Name dann so sehr ungeliebt bei mir und ist ja klar, wenn da so die ganze Teenage-Zeit und so auch dran hängt, dann will man sich irgendwann davon emanzipieren. Und dann war halt der Vorteil, dass ich den einfach nur ausschreiben musste, diese beiden Buchstaben, und jetzt gar nicht so einen großen Namenswechsel oder so machen musste.
Ja, fangen wir mal so bei den Basics an. Du bist am 19. Januar 90 in Braunschweig geboren.
Das ist wirklich die Basis der Basics.
Genau, ja. Genau. Bist auch in Braunschweig aufgewachsen, ne?
Genau.
Und dein Vater ist, glaube ich, Pastor, habe ich irgendwo gelesen. Und ist das denn der jetzt Bezirksbürgermeister der Weststadt ist?
Boah, was sind das hier für Insider am Anfang schon?
Ich habe es einfach mal gegoogelt, weil ich habe gedacht, also wie viele Pastoren, die Römer heißen, kann es in Braunschweig geben.
Wahnsinn, Recherche Champions League hier. Ja, also dem wurde irgendwann, glaube ich, sehr langweilig in seiner Rente und ist dann recht schnell, ist ja so ein Ehrenamt einfach, ne? Und ist ja auch ein kleiner Bezirk, also Bürgermeister klingt ja auch dann immer gleich so, wow. Aber ist halt irgendwie, ne, macht er so nebenbei und ich glaube, das macht ihm Spaß. Ja.
Aber das ist cool, der ist dann also so ein sehr rastloser Typ, der so keinen Bock hat, irgendwie zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen, sondern immer so ein bisschen, und das sind ja auch tatsächlich, also Ehrenamt und Pastor und so, sind auch alles so Sachen, wo man sich so eher für die Leute einsetzen.
Ja, müssen. Das stimmt auf jeden Fall. Also sehr, klar, dann auch sehr stadt- und bezirksbekannt und so. Ja. Und doch, da hat er schon Bock drauf. Mein Opa war auch Pastor und ich breche diese Tradition quasi.
Auf eine Art,
auf eine Art und Weise. Ich mache auch zumindest was mit Worten und so. Ja. Aber, ja.
Singen wird ja auch schnell zum Predigen. Ja, also für manche Leute ist das ja wie in Gottesdienst gehen. Aber du bist dann in diesem Haushalt aufgewachsen. War das so ein bisschen wie muss man sich das vorstellen, als Pastorensohn aufzuwachsen? Also vor allem kommt dann ja, wenn du so 12 bist, auch so ein interessanter Bruch. Aber so vorher so, ich habe gelesen, du hast mit 6 dein erstes Fanta 4-Album bekommen. Also du bist quasi mit 6 mit Rap, mit Deutschrap in Berührung gekommen. Das muss ja dann wahrscheinlich die Lauschgift gewesen sein, wenn das so, das muss ja dann so 96, ich glaube, die kamen 95 raus oder so.
Ich weiß es nicht mehr genau, ich muss irgendein Musikvideo gesehen haben und mir das dann als 6-7-Jähriger so gewünscht haben von meinen Eltern, so ey, kauf mir das irgendwie mal bitte zu Weihnachten oder so, und dann habe ich das bekommen. Wahrscheinlich, also Lauschgift klingt erstmal ganz gut auf jeden Fall. Es könnte
ist
sein,
fällt mir gerade auf, wenn du Mitte Januar Geburtstag hast, hattest du manchmal so dieses, das ist aber jetzt für Geburtstag und Weihnachten zusammen Geschenke-Ding?
Ich glaube, da bin ich gerade so noch über der Schwelle, dass ich das noch trennen konnte. So. Also ich wäre mal interessant, empirisch zu beweisen, wo da die Schwelle ist bei Kindern und Eltern, so schon immer unterschiedlich. Aber nee, der 19. Januar ist noch gerade so eigenständig.
Dass Glück gehabt.
Aber was du gerade meintest mit Zuhause und Pastor und so, das war tatsächlich bei uns gar nicht so das Thema. Also das ist auf jeden Fall immer das, was man erwartet, ne? Dass dann da so auch so Kreuze hängen und irgendwie Tischgebet vorm Essen und so. Das war gar nicht so. Ja. Ich glaube, weil meine Mutter so ein bisschen, also Anti ist vielleicht zu hart, aber die hat das
Antichrist,
genau, aber die hat das immer nicht so, glaube ich, nicht so gerne in die Wohnung so lassen wollen. Und mein Vater war doch ganz locker, also das war, ich wurde da jetzt gar nicht irgendwie großartig von geprägt, würde ich sagen. Das war immer irgendwie der Beruf von meinem Vater, und Weihnachten hat man ihm mal den Gefallen getan und ist zu seinem Gottesdienst gekommen. So. Aber das war's. Also es war eigentlich nie so richtig großer Teil meines Alltags.
Also ihr habt auch gar nicht so im Pfarramt gewohnt oder so, sondern?
Nee, ich glaube, das war mal Thema, dass wir da hinziehen hätten können. Also in so eine, wie heißt das, Pfarrwohnung?
Ja, genau. Irgendwie. Die haben ja auch immer direkt so ein Haus an der Kirche.
Ja, genau. Und, so, und da, das war dann auch, glaube ich, kurz Thema bei uns in der Familie, aber haben wir uns dann für entschieden, das nicht zu machen. Ah, so. Und das fand ich, glaube ich, auch dann ganz gut.
Ah. Okay, ja, das ist ja interessant auf jeden Fall, dass das nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Also wirst du ja wahrscheinlich auch zur Konfirmation gegangen sein,
weil es ja Geld gab. Ja, exakt genau deswegen so. Ich glaube, da musste ich da auch damals eigentlich nicht so das große Geheimnis draus machen.
Aber, ja. Ja. Und dann hast du so mit 12 tatsächlich angefangen zu rappen. Mhm. Oder also ich finde das so krass. Also klar, ich habe mit 12 auch angefangen, irgendwie Bands zu gründen, so Fantasiebands und so mit Freunden zusammen. Aber du wirst ja nicht direkt irgendwie beim RBA angefangen haben und da deine ersten Raps gemacht haben. Weil da warst du ja technisch sogar schon relativ versiert. Wie hast du damit angefangen?
Also ich würde sagen, ich habe fast da angefangen. Also wenn man sich so die allerersten 2-3 Runden anhört, dann ist es schon auch noch nicht so technisch versiert, wie jetzt vielleicht dann 10 Battles später. Ja. Also das war eine gute Selbstchallenge auf jeden Fall, um da besser zu werden, weil da gab es dann ja auch so eine Jury und so, die hat dann einen da bewertet und das war so natürlich für einen total krass. Das war auch mein einziger Connection-Punkt überhaupt zu der Musik. Also ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der Rap gehört hat, auch keinen großen Bruder oder so. Also es war wirklich alles so irgendwie aus Eigenbock raus. Ja. Und vorher habe ich gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich war noch in ein paar Foren, in ein paar Rap-Foren unterwegs. Bestimmt so mit 11, also ich glaube, ich habe mit 11 so einen eigenen Internetzugang bekommen, eigenen Rechner. Und das war schon so der Start, wo ich dann da so eintauchen konnte. Klar, vorher habe ich irgendwie im Fernsehen welche Samy Deluxe und Eminem und Fanta 4 und so gesagt, das fand ich geil. Aber, und habe da immer mehr Blut geleckt. Aber das Internet war dann für mich schon.
Das hat dich radikalisiert.
Ja, das hat mich wirklich, klar, das hat mich radikalisiert, da auch echt zu einem Nerd gemacht. Und dann hatte ich halt Bock, das irgendwie da einzutauchen und so zu studieren quasi. Aber wie du siehst, es hat bis dahin auf jeden Fall noch keinen Real-Life-Kontakt eigentlich mit irgendwelchen Leuten gegeben, die da im Musikgeschehen unterwegs gewesen wären. Also erstmal war ich total isoliert und habe in meinem Kinderzimmer so ein paar Battle-Runden aufgenommen.
Aber es ist ja auch, also ich meine, gerade Battle Rap und dann für einen 12-Jährigen, das ist ja, da geht's ja auch total zur Sache, da wird's ja beleidigt ohne Ende, das ist ja eben auch der Sinn von Battle Rap und da ist es, da wird's ja auch mal fies, da geht's ja auch sehr gerne unter die Gürtellinie und so, weil es damit der Punch auch sitzt und so. War das, also das ist natürlich auch faszinierend als 12-Jähriger, aber es ist doch auch, ich meine, da waren alle älter als du wahrscheinlich. Mhm. Das ist doch total krass, oder da irgendwie sich mit denen die ganze Zeit zu messen und sich irgendwie die ganze Zeit einfach zu beleidigen.
Ja, voll, man hatte dadurch halt auch so einen krassen Exotenstatus. Ne? Also klar, alleine schon dadurch, dass ich dann noch lange nicht im Stimmbruch war, so da kam irgendwie erst
ja, ich 14, mal so erste, 14 oder so. Die sind ja alle noch online da, ja, klar. Auf der Seite.
Das kann man alles noch hören. Ja, das war irgendwie lustig halt, aber ich habe das schon sehr ernst genommen. Also es war schon so ein Hobby, was schnell zu einer Leidenschaft geworden ist. Natürlich hat das dann, glaube ich, auch mit ersten Erfolgserlebnissen so zu tun. Ne? Mhm. Eben wenn dann irgendwie Leute in diesen Foren oder in diese Jury-Plattform schreiben, ey, cool und so, und man das Gefühl hat, okay, ist jetzt nicht nur der Kinderbonus, den man da hat, sondern ey, die finden das vielleicht wirklich das Wortspiel gut oder den Reim und so. Also das hat den Ehrgeiz auf jeden Fall schon krass getriggert, so, ja.
Und glaubst du, das habe ich mich dann kurz gefragt, ich meine, du hast jetzt gesagt, es hat nicht so eine große Rolle gespielt, aber glaubst du, dass, also ich hatte so das Gefühl, dass sozusagen Battle Rap zu machen und irgendwie die Mutter des anderen zu beleidigen und ihm zu sagen, dass er irgendwie ein Hurensohn ist und so, dass das sozusagen der bewusste super Gegenentwurf ist dazu, der Sohn eines Pastors zu sein?
Ja, also ich würde jetzt vom heutigen Standpunkt sagen, dass es nicht eine bewusste Rebellion war. So. Also vielleicht war es so.
Aber vielleicht auch zu früh. Ich meine, mit 12 pubertiert man ja auch noch gar nicht so.
Nee, noch nicht so wirklich. Das war, also klar, es war schon so eine Art Abkapselung und ich habe von da an schon ziemlich mein Ding gemacht. War halt oft in meinem Zimmer, habe dann später zum Glück jemanden kennengelernt, der mich halt auch damals über ICQ oder so angeschrieben hat, der in Braunschweig Jams.
Okay. Au, au.
Genau. der in Braunschweig so Jams organisiert hat. Und der hat mich dann irgendwann eingeladen und meinte, ey, du musst da mal hinkommen. Und da musste ich hart über 10 eigene Schatten springen und habe das dann gemacht, weil ich halt mega schüchtern war so. Ja. Und dann war das halt eine Jam, ich glaube, die war 2003, wo mich dann halt tatsächlich eine internetbefreundete Crew, die da aufgetreten ist, auf die Bühne gerissen hat. Ja. Und dann so das Publikum animiert hat, mal so meinen Namen zu schreiben. Das war ganz schrecklich, also in dem Moment erstmal für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich so ein Doppelleben geführt habe. Also ich habe auch zu diesem Hobby nicht gestanden. Ne? Ich bin jetzt nicht durch die Schule gegangen und habe einen gesagt, ey, hört euch mal meinen geilen Scheiß an. Hört euch mal meine Runden an, sondern das wusste niemand.
Also krass.
Wahrscheinlich meine Eltern, weil die das durch die Zimmertür irgendwie gehört haben.
Du hast auch immer im Schrank später als Gesangskabine aufgenommen.
Genau, den habe ich irgendwann zur Gesangskabine umfunktioniert. und dementsprechend war das für mich gar nicht so einfach, dann damit klarzukommen, dass ich dann plötzlich, auch wenn auch klein, aber halt in der Öffentlichkeit stand und dann am nächsten Tag, also die Braunschweiger Zeitung hat das auch direkt dann aufs Titelblatt am nächsten Tag und so, den kleinen Dude und so. Ich war so, ey, fuck. Also ich habe mich damit sehr unwohl erstmal gefühlt und habe das dann auch so abgestritten in der Schule. So, nein, ich bin das gar nicht und so.
Ja. Also. Aber dann ist man dir doch irgendwann wahrscheinlich auf die Schliche gekommen. Also ich meine, ja, auch in deinem Umfeld werden ja Leute gewesen sein, die sich auf diesen Rap-Foren tummeln und
natürlich.
So.
Natürlich, aber das ist eigentlich bis heute so eine Diskrepanz bei mir, dass ich gar nicht so sehr dieses gesehen werden Thema habe, glaube ich. Ich habe eher das Thema nicht gesehen werden. So. Ja. Ich will eigentlich eher so, ja, introvertiert auch ist auch falsch vielleicht, aber ich bin keine Rampensau. So
8 Mile-mäßig, so mit der Kapuze so ins Gesicht und so.
Auf der Bühne ist es was anderes, da hat man das Adrenalin und da ist man dann irgendwie eine Rampensau, aber so im normalen Leben, ey, um Gottes Willen, ich will irgendwie nicht erkannt werden, ich will kein Star oder so sein, das war schon immer so, keine Ahnung. Und das war damals schon so, dass es irgendwie so eine Diskrepanz war, dass ich so dachte, oh, ja klar, ich will meine Musik machen und ich find's auch geil, wenn das Leute hören, aber irgendwie so dieses, ich bin jetzt halt so der Rapper in der Schule. Ja. Und da gibt's, also wenn du 12 Jahre alt bist, dann gibt's da halt natürlich Leute, die das so bewundern, aber es gibt natürlich auch Leute, die das belächeln, so, weißt du? Also, und deswegen war das gar nicht so einfach teilweise. Ja.
Ich finde es auch interessant, dass ich habe in irgendeinem Artikel stand dann irgendwie, er kommt aus Braunschweig, eine Stadt, die nicht gerade für Rap bekannt ist, und dabei ist Braunschweig mega bekannt für Rap, weil so alles, so die Hälfte des deutschen 90er-Jahre-Raps kommt aus Braunschweig, also Such a Search, Phase 5 damals mit Alexei, der dann auch solo ging, Cappuccino kommt auch aus Braunschweig, MC René, alles Braunschweiger.
Ja, das hat wahrscheinlich dann ein Szene-Magazin geschrieben, was quasi das nicht als Hip-Hop akzeptieren würde.
Also jetzt sag glaube ich laut.de oder so.
Ah, okay, also dann, weil oft ist ja auch so Braunschweig, ja, es kamen schon viele Rapper daher, aber so image-mäßig, ne, egal wie hoch man das jetzt hängt, aber sind halt so Alex Hayes und MC Renés oft halt auch irgendwie so durchs Hip-Hop-Szenen-Dorf gejagt worden. So, ne? Ja. Und deswegen, weiß ich nicht, wollten mich vielleicht da Leute dann auch nicht so in diese Tradition stellen oder so, aber ja, aber stimmt schon. Also es ist schon recht viel Rap aus Braunschweig gekommen, wobei ich da nie Berührungspunkte hatte, weil ich halt einfach ein bisschen zu spät war, so nach dem Jahrtausendwende. Ja. So.
Aber du hast das Erbe fortgetragen. Ja. Also irgendwas scheint da im Grundwasser zu sein, dass die Leute gerne rappen.
Who knows?
Du hast dich auf jeden Fall dann da durch diese Battles gekämpft. Du hast, glaube ich, keinen Battle verloren, den du da gemacht hast. Mhm. 17 von 17 gewonnen, was ja auch total krass ist, was ja auch irgendwie nicht den meisten irgendwie gelungen ist. Dann hast du ja 2004, kam, glaube ich, was habe ich denn hier?
Das Mundwerk, das erste kleine
Flavor
Album.
Flavor Jam Braunschweig habe ich hier noch stehen.
Ja, genau, das waren Flavor Jams, hießen diese Jams, die dann dieser Bekannte von mir organisiert hat, Benny Tacke hieß der. Schönen Gruß, falls er das hört.
Der hat sich ja sogar eine Zeit lang gebuckt, ne, so zu der Zeit. Dann
ja,
quasi.
Genau, das dann auch, genau, noch auf andere Jams. Und genau, 2004 kam dann, darauf wolltest du wahrscheinlich gerade hinaus, da kam dann mein erstes Album klingt halt auch immer so riesig. Das war halt ein Online-Release. Das hatte irgendwie eine 1000er Auflage, so. Ja. Was natürlich auch schon krass war. Ja, klar. Das ist ja nicht nichts. Auf CD, ich hatte es damals über so ein Paderborner Indie-Label gemacht. Das hieß Rack On. Ja. Genau. Und das waren dann so die ersten Songs, wo mal nicht nur andere Menschen beleidigt wurde. Manche Songs waren schon noch Battle-Songs, aber es war thematisch ein bisschen breiter auch schon.
Gab es dann auch irgendwann so den Zeitpunkt so da, also zumindest spätestens ab dem Moment, wo du dein erstes Album gemacht hast, wurde dann auch mal deinen Eltern gesagt hast, irgendwie so, hier, guck mal, was ich mache?
Nee, das ist ehrlich gesagt bis heute so, dass ich da irgendwie so diesen Künstlersyndrom habe, was glaube ich echt einige haben, also habe ich zumindest schon einige getroffen, dass man da immer so ein bisschen so eine Distanz hat. Also ich würde jetzt nie meinen Eltern irgendwie so ein Lied vorspielen.
Wirklich
also,
nicht?
Also zumindest nicht, wenn ich dabei
bin.
Haben
die das denn mal gehört?
Ja, natürlich.
Ja.
Das wäre geil. So. Nein.
Die glauben immer noch, jeden Tag ins Büro.
Genau. Nee, das auf jeden Fall. Und das ist auch alles total cool und so. Aber trotzdem ist mir bis heute unangenehm, würde ich jetzt mit denen so in die Tiefe gehen über meine Musik oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, als würde man irgendwie mit seinen Eltern über Bettgeschichten mit seiner Freundin reden. Weißt du, es ist irgendwie so, weil das bei mir auch teilweise so intim ist.
Fände ich schon ein bisschen anders.
Das ist halt irgendwie so, also das fühlt sich bis heute unangenehm an, und damals war es natürlich noch viel krasser, so, weil ich mich da selber überhaupt noch so finden musste und gar nicht wusste, ob ich das jetzt wirklich so bin und 100% und so.
Ja. Das ist ja lustig, weil du rappst ja auch bei deiner neuen Single als erste, also direkt am Anfang, dein Vater fragt dich immer noch, was du eigentlich machst, wie sich das nennt, was was du da eigentlich denn machst den ganzen Tag.
Ja, und ja, so. Voll. Nicht nur mein Vater, das ist ja für manche einfach ganz, ganz ferner Realitätsentwurf, so was ich so mache. Wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Also du hast jetzt ja auch nicht irgendwie so den Beruf, den so alle haben. Und dann ist es manchmal auch gar nicht so leicht, das halt so zu erklären, weil gerade heute ist es ja so, dass man oft, finde ich, in Rechtfertigungsdrang kommt, wenn Leute fragen, und was machst du so? Gehört es sich eigentlich zu sagen, oh, ich kam gerade irgendwie von den 2 Meetings und habe das zu tun, morgen ist das und das steht an und so. Ja. Und bei mir ist halt wirklich so, und da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass sich das die letzten Jahre so eingependelt, dass ich oft halt so sage, ja, ich lieg gerade rum und so, und das ist dann ja auch nicht nichts machen, sondern das ist für mich ja total wichtig, um da auch auf Ideen zu kommen und so. Ne? Ja. Also das ist ja im Endeffekt dann so mein Job, wenn man so will. Aber das ist für manche Leute natürlich total absurd, sich das so vorzustellen. So,
ja, ja, deswegen gibt es ja auch diese krasse Meetingkultur, wo alle sich andauernd Meetings in den Kalender schreiben, aber man kommt zu nix, weil irgendwie, und dann noch eine Telco und
Meeting
so
um des Meetings Willens gibt es wahnsinnig oft, ja. Na. Also selbst so, ich habe selten Meetings, aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, ja, das Meeting so, also war nett, euch zu treffen und war cool so, und aber so jetzt so rein von produktiven Standpunkt her, ja, okay. Hätte man auch kurz eine Minute telefonieren können.
Naja. Das ist ja auch so krass, gerade bei so kreativer Arbeit, was da, glaube ich, immer noch einen Großteil ausmacht, was die Leute halt nicht sehen, was nicht kapieren, weil die stellen sich, wenn man damit nichts zu tun hat, ne, dann stellt man sich dann natürlich super romantisch vor, irgendwie so, ja, und dann küsst ihn die Muse und dann schreibt der wilden Text auf und dann, ach, ich habe wieder einen geschafft und so, und dann macht er noch einen Klecks an die Wand, ach, ich habe noch ein Bild gemalt und so, ne? Und so stellen sich das, glaube ich, Leute oft vor, die damit einfach nichts zu tun haben. Und ich finde, was gerade bei so kreativer Arbeit, auch so Schreibarbeit und sowas, was da ja eine der großen Hürden, eines der großen Probleme ist, ist, dass man jeden Tag aus sich selbst so eine tierische Motivation rausholen muss und so einen tierischen Antrieb rausholen muss, weil man ganz oft einfach fürs Nichts schreibt sozusagen. Hm. Das ist ja eigentlich so die große Schwierigkeit im Grunde.
Total, den Tag selber füllen, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, so, weil da kann man ja total abdriften und neurotisch die ganze Zeit nur YouTube-Videos gucken. Also man kann ja theoretisch machen, was man will, aber irgendwann merkt man ja, okay, es erfüllt mich schon, wenn ich schon auch was mache, was irgendwie produktiv ist. So. aber das musste ich auch lernen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, damals, wo mein ganz früher Manager, wo ich mit dem telefoniert habe und so mich so ein bisschen beschwert habe, dass meine Produzenten irgendwie gerade keine Zeit haben. So, ne? Da bin ich gerade frisch nach Berlin gezogen und dann hat er mir so, ey, irgendwie mach doch, was du willst. Also nimm halt irgendwie dann jetzt Gesangsunterricht oder füll halt selber deinen Tag. Also mach halt einfach, das ist doch voll geil. So, du hast Zeit irgendwie. Und das habe ich dann so langsam erst so gecheckt. Ja, ist doch total geil. Also das ist ja auch total das Privileg, was man da hat, sich quasi so die Ebenen, die meinen eigenen Tag füllen sollten, selber auszusuchen. Also zu sagen, irgendwann merkt man ja so, oh, jetzt habe ich einfach auch irgendwie ein halbes Jahr so nichts gelesen oder so, was mich so intellektuell vielleicht so ein bisschen gefordert und dann irgendwann denke, geil, vielleicht soll ich das irgendwie in meinen Alltag wieder integrieren, wieder mehr zu lesen. Also so Sachen, die eigentlich so total offensichtlich sind, fallen einem dann irgendwann so auf, ja.
Du hast dann auf jeden Fall nach deinem ersten Album auch relativ zügig, und zwar, also du hast ja dann auch, steht in deinem Wikipedia-Eintrag, hast dann auch auf dem Jam deine ersten Produzenten kennengelernt, DJ Cut Concept und deinen anderen Produzenten Onkel Zwieback, heute nochmal riesen Props für diesen Künstlernamen.
Hart, ja.
Und hast dann ein Jahr später schon, also ich glaube, auf deinem ersten, ich glaube, auf das Mundwerk war vor allem dafür bekannt, dass da dieser Song ist Wetten, dass, in dem es 84 Reime auf Kanarienvogel gibt. Das war dann so dein Signature-Song. Das wurde dann sehr lange nachgetragen. Dann kam das nächste Album, das war Der Mittelweg.
Ja, das genau. Das war 2006, das war das Stimmbruch-Album quasi.
Wo du auch heute sagst, das ist das, das dir am unangenehmsten ist.
Ja, also
hast du vor ein paar Jahren
das
gesagt,
steht so, genau, das steht so, glaube ich, auf Wikipedia. Das habe ich auch bestimmt mal irgendwann so gesagt. Ich habe im Nachhinein so gedacht, oh, das ist eigentlich auch so ein bisschen fies, also Leuten gegenüber, die das Album so gut finden. Ne? Das habe ich so gedacht, wenn jetzt irgendein Künstler, den ich mag, so sagen würde, oh, das ist jetzt das Album, das finde ich selber gar nicht mehr geil, dann würde ich so denken, ey, fuck, das war ein Lieblingsalbum, halt's Maul, so, warum erzählst du das? Und das ist da tatsächlich so, es ist das, womit ich mich nicht mehr so wahnsinnig wohl fühle, weil ich, das habe ich dann, glaube ich, auch gesagt, finde, also das ist halt einfach so voll in der Pubertät entstanden, da war ich dann halt so 15, 16 oder so. Es hat auch coole Songs, also ich finde zum Beispiel Sport, da gab es auch ein Video damals, wo es immer noch ein cooler Song. Also ich habe das nicht komplett für mich selber so degradiert, das Album, aber ja, Cut Concept war übrigens mein DJ. Also Zwieback hatte mich produziert, aber das muss ich noch kurz, nur der Korrektheit halber,
ja, unbedingt,
festhalten. Der hat mich produziert, wobei das oft Leute denken, ne, wenn DJ davor steht, dass es dann auch der Produzent ist. Also das war auch live damals total oft so, dass er voll die Props für seine Beats bekommen hat. Ja, aber dann immer sagen, was der
Deswegen steht doch DJ davor.
Ich bin DJ, so. Also ich leg hier die nur auf.
Ja. Ich habe auch wirklich lange überlegt, hattest du ein Konzept in der Betitelung deiner Alben, also das Mundwerk, der Mittelweg, war da eine Idee dahinter, so eine größere Idee oder?
Wegen der Alliteration.
Ja, jetzt. Und auch weil irgendwie, also ich finde auch, der Mittelweg ist irgendwie echt ein super weirder Albumtitel, muss ich mal sagen. Es klingt so ein bisschen so, das Mittelmaß. So, ich habe mal hier ein okayes Album für euch.
Ja, nee, ich glaube, da gab es keinen großen Masterplan, würde ich jetzt gerne sagen, aber gab es einfach überhaupt nicht. Ja. Also ich fand schon immer, das ist gar nicht so einfach, Albumtitel zu wählen und habe oft dann auch einfach Songtitel gewählt, die auf den Alben waren. Das war beim ersten Album nicht so, aber bei Mittelweg war es so, bei Wer bist du war es so, bei Ganz normaler Wahnsinn war es so und jetzt beim neuen Album ist es auch so. Ich bin immer froh, wenn es einen Song gibt, so okay, Thema Albumtitel kann man irgendwie so abhaken.
Sehr gut. Okay, dann war eben der Mittelweg durch und dann kam das auch wieder ein Jahr später, das nächste Album. Nee, ein Jahr später hast du dich erst von deinem Label getrennt, sozusagen, dieses kleine Paderborner Label war nicht mehr am Start und du bist zur DEAC gegangen, das war ein Warner-Label, also wir sind jetzt quasi direkt beim Major gelandet.
Ja, ich weiß, also, quasi
Vertrieb quasi.
Major-Vertrieb, stimmt. Ja. Ich glaube, die DEAC war schon auf irgendeine Art und Weise eigenständig, aber es ist jetzt keins der 4, 5 Major-Labels in Deutschland. So.
Ja. Genau. Und da hast du dann dein nächstes Album gemacht, das war Vorsicht Stufe und das ist natürlich vor allem deswegen bekannt, weil du damit mit diesem Album, glaube ich, einen Satz geprägt hast, der in ganz Rap-Deutschland hoch und runter gegangen ist und heute noch permanent zitiert wird, weil auf diesem Album der Track war, Rap braucht Abitur. Und das ist, finde ich, also für mich ist das einer der prägendsten Sätze des Deutschrap.
Wow. ja, also es ist ja auch eher eine Hommage an Rap braucht kein Abitur von Bassultan Hengst. Der war damals auch schon relativ prägend, der Satz.
Ja.
Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob mir mal da diese Lorbeeren gerecht werden.
Aber habt ihr euch gebettelt oder...
Nee, gar nicht. Ich glaube, der hat mir sogar irgendwann mal gesagt, dass er das cool fand, also den Song und so. Ich habe mich da eher zu der Zeit mit anderen Leuten dann in Anführungszeichen gebattelt, also jetzt nicht auf Song-Ebene, sondern ich hatte, also natürlich ist es so ein plakativer, provokanter Titel. Nein. Natürlich kam da extrem viel Gegenwind auch so. das war schon auf jeden Fall eine verrückte Zeit, so, wo ich heute auch denke, so, vielleicht wäre das auch eine deiner nächsten Fragen, wie ich das aus der heutigen Sicht so betrachte.
Ja.
Ich auch denke, ja, also, dass ich da gemerkt habe, dass mir so wahnsinnig plakative Parolen nicht so richtig stehen. Also, dass ich das so nach außen gar nicht so verkörpern kann. Ich weiß, was ich mit dem Satz damals gemeint habe, so, aber so von meinem Naturell hätte ich eigentlich eher sagen müssen, ja, Rap braucht auch Abitur oder so. Ja. Wäre halt so sehr schwach gewesen.
Ja. Für Rap wäre Abitur echt okay.
Wäre auch. Es dürfen auch Leute rappen, die so, das wäre halt nicht so die Punchline gewesen. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich das in Interviews dann immer versucht habe, so ein bisschen zu entkräften und mich da rechtfertigen musste.
Das ist ja auch bescheuert.
Und das ist genau, und das, da merkt man auch so, ah, irgendwie, weiß ich nicht, also es ist nicht so, dass ich es bereue und das war damals auch echt wichtig, also ich habe danach meine erste richtige Tour gespielt, so Nightliner Tour und wie du sagst, du denkst, du kennst den Satz heute noch und so, also das hat natürlich auch erstmal irgendwie so einen Pflock in den Boden gerammt so und von da aus konnte ich dann ja immer noch irgendwie so ein bisschen korrigieren und moderieren und so. Aber das war schon eine verrückte Zeit so.
Die Juice hatte ich ja auch damals total gefeiert. Ich habe auch immer diese ganzen Artikel in der Juice alle gelesen, wo die irgendwie gesagt haben, das ist das Wunderkind des Rap, das ist der Hammer, was der irgendwie drauf hat, der haut alle weg und so. Also das war tatsächlich, du hast in der Rap-Szene, obwohl du ja jetzt, du hattest ja noch nicht mal Abitur zum Zeitpunkt, wo du gesagt hast,
stimmt, Rap hat Abitur. Also Eigenmotivation.
Genau. Da hast du ja, das war ja ein Zeitpunkt, wo du auch noch, da warst du, weiß nicht, 17 oder so, 16, 17 so die Ecke und warst aber in Rap-Deutschland hoch respektiert. Also Savage hat dich gelobt und so, du bist so auf den Schwingen Rap-Deutschlands irgendwie geflogen oder so. Das muss doch krass gewesen sein.
Ja, das war auf jeden Fall verrückt. Vor allem, wie du sagst, Savage hatte irgendwie mir mal Komplimente gegeben. Dann Curse war damals eigentlich so mein Hero. Also da dieses von innen nach außen Album.
Kommt der nicht sogar auch da aus der Ecke, Braunschweig?
Der kommt
oder
aus
so?
Minden. Das ist, glaube ich, schon noch gerade so NRW oder so.
Minden ist, glaube ich, die mittelste Stadt Deutschlands. Ach, oder die mittelste Stadt Deutschlands oder wie so.
Okay, Mittelerde, Minden. genau, und das Album ist bis heute für mich das beste Deutschrap-Album, also von innen nach außen liebe ich nach wie vor. Und bei dem habe ich dann auch irgendwann Tour-Support gemacht und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendwie auf einen Song von ihm will und so. Und das war schon auf jeden Fall super krass. Krasse Zeit, aber auch dadurch, dass es viel war damals, also mit Schule und Musik und dann noch sozialen Kontakten und so, das war mir alles recht viel so, und dadurch habe ich das im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass ich vieles davon gar nicht so richtig genossen habe, gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Das ist schon ziemlich krass an mir vorbeigeschossen so zu der Zeit, was eigentlich ein bisschen schade ist im Nachhinein. Ja.
Das liegt ja, glaube ich, auch im Alter. Ich habe bei mir auch das Gefühl, als ich meine, als ich da irgendwie damals mit 17, 18 beim Fernsehen angefangen habe und so, das war natürlich auch aufregend. Ich habe dann auch natürlich viel gesoffen und so, und so, weil das halt, weil immer Party war und es lustig war und so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wahnsinnig viel einfach komplett an mir vorbeigerauscht ist, weil das irgendwie ein Alter ist, in dem man sowieso alles mitmacht und, und überall guckt und tut und macht und so, und das, und gar nicht so wie heute, wenn man so ein bisschen älter ist, sagt so, ah, ich muss Sachen irgendwie so bewusst wahrnehmen und so, das ist einem in dem Alter einfach scheißegal.
Das stimmt, ist auch gut. Ich meine, du hast dich wenigstens besoffen. Ich war da, ich habe das auch teilweise gemacht, aber ich war da schon insgesamt eher so ein bisschen verbissener, weil ich schon immer so eine sehr perfektionistische Haltung. Ich hatte immer das Gefühl, oh, ich muss alles irgendwie so richtig machen oder so perfekt machen, so. Wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, so, ah, da kannst du irgendwie auch mal ein bisschen mehr entspannen. So. Aber das war bei mir, glaube ich, auch ein Faktor, dass ich irgendwie dachte, okay, geil, ich bin 17 Jahre alt, habe jetzt einen Splash-Auftritt vor 10.000 Leuten und habe das so als so Problemlöse, also so als Problem gesehen. So. Das muss ich jetzt perfekt machen, und dann war der vorbei und dann, ja, okay, kurz auf die Schulter klopfen, aber dann, okay, was ist das Nächste? So, ah ja, morgen irgendwie Mathearbeit oder so. Und das war, da war ich so total getrieben. So. Und da, da checkt man ja auch erst im Nachhinein so, ey, okay, das war halt alles irgendwie jetzt auch gar nicht so wichtig irgendwie.
Das ist die protestantische Erziehung.
Ja, weiß ich gar nicht, ey. Die waren eigentlich total locker, meine Eltern. Aber irgendwie habe ich das so, hatte ich das irgendwie so in mir gehabt. Also wahrscheinlich immer noch, aber zum Glück nicht mehr so extrem.
Ne? Jetzt kannst du auf jeden Fall steuern oder dir bewusst machen.
Ja,
oder
voll.
So. Naja. Naja, dann kam eben, dann war eben dieses Album, boah, recht erfolgreich und recht beliebt vor allem. Und dann kam auch ein Jahr später tatsächlich dein Abi. Dann hast du nämlich Abi gemacht, 2009, nachdem die Platte schon raus war. Und übrigens habe ich gesehen, dass du auf dem gleichen Gymnasium warst wie Bosse. Bosse hat auf dem gleichen Abi wie du, auf dem gleichen Gymi wie du Abi gemacht. Wahrscheinlich 10 Jahre früher.
Der krass, da sind wir wieder bei dem Thema Grundwasser Braunschweig und Musik und so. Ja, total. Nee, das ist eine Info, krass, die wusste ich noch nicht. Also klar, da ist Braunschweiger und man hat sich hier und da auch mal getroffen. Erst relativ spät, ehrlich gesagt, weil wir haben so ein paar gemeinsame Freunde und es war immer so ganz merkwürdig, dass man sich nie so über den Weg gelaufen ist. Und das war dann vor ein paar Jahren das erste Mal so. Ich bin auch riesen Bosse-Fan, ich lieb, was der macht. Ja, witzig. Wieder mal eine starke Rechercheinformation.
Ich bin zufällig drüber gestolpert, weil auf deinem Wikipedia-Eintrag steht, an welcher Schule du Abi gemacht hast. Kleines Schloss oder so heißt das? Oder so?
Kleine Burg.
Kleine Burg, ja. Super weird. Gymnasiumsname. Und da steht dann halt drauf, wer da alles war an der Schule. Und dabei eben steht immer auch, dass da Aki Bosse war.
Krass, muss ich mich mal reinlesen, wer da noch Lustiges steht.
Dann kam Wer bist du? 2010. Also man muss echt sagen, du hast ja wirklich zu der Zeit im Akkord irgendwie die Alben rausgehauen.
Zwei-Jahres-Rhythmus, wirkt im Nachhinein wie ein Akkord, ist eigentlich so ein relativ normaler Rhythmus, glaube ich, damals gerade so rapmäßig gewesen. Ja. Viele haben ja noch viel mehr geballert. So.
Ja, du hast ja auch zwischendurch noch Tapes rausgebracht.
Ja,
und so.
Stimmt. Doch. Ich war schon damals produktiver als heute auf jeden Fall.
Ja. Aber es ist ja auch, ich meine, bei Rap ist ja auch einfach, also und auch so bei Battle Rap und so, das ist halt so das Beatpicken und so, das macht natürlich Bock, aber man hat, im besten Fall hat man in einem Tag einen Song fertig. Also der ist dann auch einfach, den kann man dann auch veröffentlichen. Der ist dann so fertig, dass der auf eine Platte gepackt werden kann. Das ist ja bei, sagen wir mal, Bandmusik oder so immer alles viel komplexer und komplizierter.
Das stimmt. Also die RBA-Zeiten, wo man dann auch von Napster sich Ami-Instrumentals runtergeladen hat und darüber kurz gerappt hat mit rauschendem Mikro, die waren dann vorbei. Aber das war auch echt schön damals. Ja.
Ja, dann 2010 eben Wer bist du, das Album. Und dann bist du nach, da bist du nach Berlin gezogen zu der Zeit. Mhm. Und hast dann, das fand ich auch ganz interessant, ganz am Anfang bei deinem Steuerberater gewohnt.
Nee, ganz am Anfang habe ich bei Tim Bensko gewohnt, der auch komisch, der
stimmt, das stand auch in Wikipedia, der gesagt hat so, ach, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Musik.
Ja, genau, und der war damals halt noch nicht der bekannte Tim Bensko, hat da, glaube ich, damals sein erstes Album gemischt, das war so die Phase, also ich habe da schon auch so die Singles Weltretten und so im Wohnzimmer mal so gehört und so und dann irgendwie 1-2 Monate später ging es dann ja richtig bei ihm ab, aber nee, das war meine...
Und dann kannte er dich nicht mehr.
Seitdem kennen wir uns.
Was machen Sie in meiner Wohnung?
Genau. Ja, aber genau, da hat mein damaliger Manager und bis heute guter Kumpel Chris hat mir empfohlen, hier, da ist jemand irgendwie in Berlin, der sucht gerade irgendwie einen Mitbewohner, der ist cool, der macht auch Musik, fahr da mal hin. Und das war auch so ein aus der Komfortzone treten, was ich total gut fand, weil ich wäre bestimmt noch 5 Jahre in Braunschweig geblieben. Ja. Aber da manchmal braucht man ja so einen Stoß von jemandem, weißt du, und das war sau wichtig. Und
wir müssen auch dazu sagen, du warst gerade 20, ne?
So. Ja, war ich 19? Nee, stimmt, ich glaube, ich war schon 20, ja, genau. Ja, genau. Und dann haben wir da ein paar Monate zusammen gewohnt und die Steuerberater-Geschichte war dann danach. Da bin ich dann in Wedding gezogen. Das war halt auch einfach so, das war irgendwie so mein Steuerberater zu der Zeit. Und dann habe ich den so aus Spaß gefragt, kennst du jemanden, der irgendwie eine Wohnung frei hat? Und dann so, er so, ja, ich. Und dann, okay, let's go.
Also ich glaube, die wenigsten würden bei ihrem Steuerberater einziehen.
Deswegen. Ja, das stimmt. Ich meine, man würde ihn wahrscheinlich als etwas alternativen Steuerberater beschreiben. So.
Das habe ich gehofft.
Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so
ein Typ so, nicht so im Anzug.
Also, so wie ich ja wahrscheinlich auch nicht wie der klassische Rapper ausgesehen habe. Zumindest zu der Zeit dann nicht mehr. Da habe ich die ganz weiten Klamotten schon abgelegt. So sah er jetzt, glaube ich, auch nicht aus wie der klassisch spießige, übrigens auch noch schwäbische Steuerberater.
Doppelt schwäbischer Steuerberater. Ja. Stimmt, aber es gibt so, wenn man so diese alten Fotos von dir sieht, wo du dann noch so weißes Cappy, Baggy Pants und so, das hast du schon, diesen Rap-Style hast du dann schon komplett gesportet, wie die jungen Leute sagen.
Ja, irgendwie schon. Also das war damals ja auch noch, es war irgendwie auch cool. Also gut, ich meine, auf meiner Schule war ich da schon einer der wenigen so. Also gab es vielleicht noch 2, 3 andere, die sich so angezogen haben. Das war halt generell eher so ein Gymnasium, wo die Leute dann so Nirvana und so gehört haben und irgendwie so halt, oder ja, einfach eher so rockiger, alternativer orientiert. Was mir aber ganz recht war, weil dadurch war ich dann eben nicht der große Rap-Star an der Schule. So klar, ein paar fanden das toll, ein paar untere Jahrgangsstufen kamen dann zu einem, aber es war, also das war mir eigentlich ganz recht, dass da nicht alle die Hip-Hop-Hats waren. So.
Verstehe. Dadurch war die Konkurrenz natürlich auch kleiner. Und dann kam das nächste Album 2011, ganz normaler Wahnsinn. Mhm. Das ist jetzt der Einjahres Rhythmus, oder? Ja,
oh ja, stimmt. Da war, das war, glaube ich, der Berlin-Aufwind. So, oh, jetzt so inspiriert, jetzt gleich das nächste Album. Ja.
Das ist mir aufgefallen, in den Interviews, die man dann so zu dem Album liest, merkt man, dass du schon so ein bisschen nachdenklicher wirst, wo ich mir so eingebildet habe, dass das ein bisschen an dieser super hohen Taktfrequenz, in der du Alben rausgebracht hast, liegt. Dass da so der Moment kam, also spätestens ab ganz normaler Wahnsinn, wo du so überlegt hast, ich könnte auch mal so ein ganz klein bisschen auf die Bremse treten und mal so ein bisschen ruhiger machen.
Ja, ich würde den Zeitpunkt, glaube ich, eher danach.
Glaube ich, im Album danach
genau
eher,
feststellen, so, aber es kann gut sein, dass man das schon so ein bisschen mitschwingt oder so.
Also es gab so ein Interview zu ganz normaler Wahnsinn, das war, glaube ich, auf diesem Festival in der Schweiz, dieses Frauenfeld oder so heißt es, glaube ich, dieses Hip-Hop-Festival, wo dann auch so beschrieben wurde, Backstage stehen so Whirlpools rum und ist so total Hip-Hop-Backstage irgendwie. Und da hatte ich diese Frau von, ich glaube, es war laut.de interviewt und da merkt man schon, dass du so manchmal sagst, so, ja, ich überlege jetzt, was ich so machen soll und ich weiß nicht, ob ich jetzt auch wieder in einem Jahr ein Album mache und so. Ja. Also da ist schon so ein bisschen, dass man so merkt, dass du so zwar noch nicht so dir ganz bewusst bist, jetzt mal so einfach zu reflektieren, ob das so weitergehen soll, aber dass du schon so eine gewisse Atemlosigkeit oder so eine Rastlosigkeit merkst.
Das ist wahrscheinlich psychologisch sehr gut analysiert. Muss ich nochmal so selber zurückschauen. Aber das kann sehr gut sein. Also ist ja eigentlich logisch, weil danach war ich dann ja, glaube ich, vier Jahre weg vom Fenster.
Genau. Ja. Was ich interessant fand, du hast in einem Interview gesagt, du wurdest gefragt, wie ist das so, was willst du erreichen und so. Und ich sagte, ich will gar nichts erreichen. Ich denke nur an morgen. Mir ist es total egal. Ich hab gar keine Träume. Und das fand ich echt super. Das ist eine ganz schlimme Aussage.
Ehrlich? Oh, ich glaube, also um das zu erklären, also weil das kann ich heute noch ganz gut nachvollziehen, glaube ich. Also erstens, ich bin wirklich jemand, der sich gar keine großen Ziele und für die Zukunft setzt oder Pläne hat. Also das ist tatsächlich bei mir so, dass ich irgendwie mir da auch den Freiraum lassen will, irgendwie zu gucken, was halt irgendwie so kommt. Und ich finde schon, dass so dieses, du musst einen Traum haben, so was ist deine Vision, dass es einen auch so krass unter Druck setzen kann. Weißt du? Also ich weiß gar nicht, ob man das braucht. Ich glaube, wenn du eine Person bist, die so vom Naturell her so einen Eigenantrieb hat und so eine Eigenmotivation, dann brauchst du nicht unbedingt so den Traum, den du verwirklichen willst, so weißt du. Und genau, das ist mir, glaube ich, zu der Zeit so ein bisschen aufgestoßen, weil das ja auch so popkulturell immer so live your dream und du musst deinen Traum verwirklichen.
So Wandtattoo-mäßig.
Ja, genau, das irgendwie so, lief mir so ein bisschen zuwider und dann dachte ich, habe ich ja immer so, wenn mir so diese Fragen gestellt wurden, immer so eher so abwehrend reagiert und meinte so, hä, ich brauche keinen Traum, ich habe auch ich habe keinen Traum, also ich habe schon Wünsche, so ich kann mir irgendwann vorstellen, mal eine Familie zu gründen oder weißt du so, aber was, also ich habe jetzt nicht den Traum, ich will die O2 World ausverkaufen oder so. Das, also ich will gar nicht abwerten, wenn das jemand als seinen Traum quasi so benennt, aber ich habe sowas irgendwie nicht, ich weiß nicht.
Ja, okay, aber also ich habe jetzt auch nicht, ich glaube auch nicht, man braucht jetzt nicht unbedingt so diesen Hollywood-Kitsch-Traum oder so, aber so, dass man so ein paar Ziele hat, dass man sagt so, mit der Sache, die ich mache, will ich das und das erreichen. Ich habe auch manchmal so, das fand ich irgendwie so lustig, wenn ich so die Interviews mit dir gelesen habe, habe ich manchmal das Gefühl, du bist irgendwie so aus Versehen in der Musik gelandet und das machst du halt jetzt, weil das ist halt irgendwie das, was gerade irgendwie so da liegt. Aber wenn du morgen, wenn man dir morgen sagt irgendwie, hier, du bist jetzt Trucker, dann würdest du sagen, naja, okay, dann bin ich halt jetzt Trucker.
Ja, das ist sehr, sehr schön beschrieben so. Also ich bin natürlich ultra dankbar, dass ich so ganz früh diese Leidenschaft für mich entdeckt habe, so, ne? Mega krass und das würde gar nicht gehen. Also ich müsste, wenn ich einen anderen Job machen würde, erstmal 10.000 Komfortzonen durchbrechen, um nicht der größte Idiot darin zu sein. So. Also deswegen, ich könnte schon, glaube ich, nichts anderes. Es ist nur, glaube ich, so, ist wieder so diese Diskrepanz, über die wir vorhin gesprochen haben, dass ich halt mir das nie bewusst als Beruf ausgesucht habe. Weißt du, also es gibt so ganz viele Etappen, so irgendwie erster Auftritt halt auf die Bühne gezogen worden. So. Dann irgendwie glauben Leute an dich, ich habe so Songs gemacht, ja, bring die doch mal raus. So. Weißt du? Also so, und das ist bis heute so ein bisschen so, dass mich auch aktuell mein Label, also sie müssen mich halt so pushen, so von wegen, ey, ist doch geil, so lass doch mal das ein bisschen größer denken. Ich bin halt immer so, ja, ey, ach, die Songs finden schon ihre Leute, so, wir stellen die Sachen raus, ist doch cool, das reicht doch. Und irgendwie reicht es ja auch, also man kriegt ja, so, ich kann ja dann trotzdem so meine Konzerte spielen und so, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen eben dieses Paradoxe, dass ich einerseits, ich will halt nicht so, ich will ja auch gar nicht so bekannt sein und deswegen arbeite ich vielleicht sogar manchmal so unbewusst auch dagegen, so auf der anderen Seite, glauben halt irgendwie Leute an mich und das schmeißeln mir total und das ist ein Ultra-Privileg und ultra geil, dass ich meine Musik rausposaunen kann und das ist für mich die ganze Zeit so ein Konflikt, glaube ich, deswegen wirkt das manchmal vielleicht nach außen so, also, so hä? So, was ist da los?
Ja, aber das ist so krass, ich glaube, es liegt natürlich, also wie du auch selber sagst, liegt natürlich auch daran, dass du schon so früh damit angefangen hast, dass du da wirklich so reingewachsen bist und dadurch, dass so selbstverständlich ist, dass es dir halt so quasi unselbstverständlich vorkommt, dass Leute das so besonders finden oder so. Und aber das ist natürlich, also klar, das ist natürlich total krass, das so leben zu können, weil deswegen ist, fühlt sich so am wenigsten für dich wahrscheinlich auch nach Beruf an, weil das halt, weil du das als schon im Kinderzimmer gemacht hast quasi.
Ja, total. Das ist, glaube ich, wenn man Alben macht, auch echt nicht die schlechteste Sache, wenn man eben nicht an den Endkonsumenten denkt oder an die Miete oder so. Also klar muss man das auch machen, aber wenn das auf jeden Fall mal nicht die erste Motivation ist, so, sondern wenn man halt das, also wirklich, ich sehe meine Musik gerade jetzt, wo ich irgendwie auch viel Songwriting auf anderen Hochzeiten mache, so sehe ich das so immer mehr auch so als Liebhaber-Ding, so ehrlich gesagt. Also wo ich wirklich sehr konsequent dann auch sein will und eigentlich keine Kompromisse machen will, weil ich halt denke, ja, das ist halt jetzt so meine Mucke, so. Ja.
Dann hast du, und das noch kurz, um das einmal erwähnt zu haben, du hast dann ein Jahr, nachdem Ganz Normaler Wahnsinn rauskam, also 2012, hast du dein 10-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Das ist mir auch geil, mit 21 oder so, die 10-Jahres-Party zu schmeißen. Und dann war tatsächlich, dann wurde es stiller, dann wurde es leiser, dann hast du eine Zeit lang keine Platte raus, hast dann so das Label gewechselt, bis zu Jive, 2014, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann kam 2015, also für dich die rekordverdächtig langen 4 Jahre nach Ganz Normaler Wahnsinn, kam dann dein neues Album. Und da war plötzlich vieles anders. Ich will nicht sagen alles, aber da hat man richtig gemerkt, da ist jetzt irgendwas passiert in diesen 4 Jahren. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Hat sich auch nicht mehr FA genannt, war jetzt Fabian Römer, stand jetzt groß auf dem Cover drauf. Und es sah irgendwie auch alles anders aus, hat sich anders angehört, anders angefühlt.
Was
war da los?
Boah, das ist im Nachhinein sauschwer festzumachen an so einzelnen Punkten. Naja, aber es waren halt einfach 4 Jahre. Und 4 Jahre von 21 bis 25, das sind schon, glaube ich, wichtige Jahre so jedem, wo man sich irgendwie nochmal so anders entwickelt und so sein jugendliches Ich nochmal so reflektiert und so. Und ich glaube, das ist so einfach der Hauptgrund, dass ich da viel getan habe. Klar, musikalisch auch. Ich habe da dann auch schon langsam angefangen, anderen Leuten so ein bisschen beim Schreiben und so zu helfen und so gemerkt, okay, es muss nicht immer nur sein, ich bin irgendwie der Nerd in meinem Kinderzimmer und oder dann auch schon in meiner eigenen Wohnung und schreibe meine eigenen Texte, sondern ey, ich kann das auch irgendwie auf anderen Gefilden irgendwie einsetzen so. Und das hätte ich damals zum Beispiel nie gedacht, noch zu ganz normaler Wahnsinnzeiten, irgendwann mal mit jemandem über Texte zu reden oder so. Also es war immer so, nee, das war so mein Nerd-Ding. Ja. Und auch da wieder aus der Komfortzone von jemandem getreten worden, so ey, mach das doch mal so. Und das war, glaube ich, auch eine Sache, die das so ein bisschen geöffnet hat und mir so ein bisschen so eine Balance gegeben hat, auch zu merken, so, ach, so als Ausgleich, so, oh, es muss auch nicht immer um meine Musik gehen, so, weißt du, also das hat ja auch was sehr Narzisstisches irgendwann, wenn du halt die ganze Zeit so an deinem Werk arbeitest und dann ist es total erfrischend, wenn man auch mal einfach auf anderen Hochzeiten tanzt. So.
Wie ist das, wenn du einen Text für andere schreibst, bist du dann wirklich so, ah, jetzt muss ich überlegen, was passt zu der Person, was könnte der mir erzählen wollen oder so?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja die Situation, dass man mit dem Künstler im Raum ist und dann mit dem zusammenschreibt. Es gibt aber auch Situationen, wie du es jetzt beschreibst, wo halt einfach Songs gefordert werden quasi und man dann vielleicht das höchste der Gefühle ist, dass man mal mit Künstler XY telefoniert oder so und der dir so ein bisschen was erzählt. Schöner ist es eigentlich immer, wenn der Künstler zumindest da ist, so im Raum ist und man sich mit dem unterhalten kann. Deswegen, also das kann man gar nicht so pauschal beantworten eigentlich.
Ich finde das auch interessant, also oder ich finde es auch super cool, ehrlich gesagt, wie sehr für dich sozusagen Songschreiben auch Handwerk ist. Das finde ich nämlich, sieht man auch daran, du hast auch unter anderem für Helene Fischer geschrieben. Und das ist ja was, wo man denken würde, okay, also die halbe Rap-Szene würde sagen, okay, fick dich, du wirst hier nie wieder auftreten, wir lassen dich hier nie wieder zur Tür rein und so. Aber weil für dich Musik eben so ein völlig normales Arbeitsfeld ist, ist das dann auch irgendwie selbstverständlich, dass man mal für Helene Fischer versucht, einen Song zu schreiben?
Ey, ich hatte diese Zweifel irgendwann, also ich habe das irgendwann so gemacht, einfach tunnelmäßig, gar nicht drüber nachgedacht, da habe ich so kurz überlegt, okay, hätte ich mir jetzt so ein GEMA-LKA dafür zulegen sollen? Na. Und dann, aber im Nachhinein feiern das die Leute eher.
Wirklich?
Also es ist eher so auf Rap-Seiten, dass dann so die, what the fuck, warum immer schreibt für Helene Fischer? Und dass Leute dann so sagen, so, dass sie das total krass finden. Was glaube ich daran liegt, dass halt diese Realness-Sache von, was ich auch noch miterlebt habe, so Anfang der Nullerjahre, die ist gar nicht mehr wichtig. Im Endeffekt ist eh alles Sodom und Gomorra, es geht nur noch um Erfolg. Und da ist halt so, du schreibst für Helene Fischer, wie krass. Also weißt du, eher so der, so ey Bruder, krasser Scheiß, dass
okay,
du das machst.
Klar.
Und dementsprechend kam da eher so eine Reaktion und gar nicht sowas so von weh. Also ich glaube, wenn meine Musik jetzt so klingen würde, wie halt Helene Fischers Musik danach, dann würden Leute sagen so, come on.
Aber selbst da weiß man nicht mehr so genau. Wenn man so Sherry Sherry Lady hört oder so, dann denkt man auch so, okay, da sind ein paar Dämme gebrochen, die hätten nicht brechen müssen.
Genau. Aber also die Grundtenor war eher so, dass Leute das so, also klar überraschend, aber schon dann eher so krass fanden, was mich auch überrascht hat, ja.
Wie haben die Leute denn diesen neuen Style von dir angenommen? Also weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, letzte Album war ganz normaler Wahnsinn, die Leute kannten dich als super versierten Hip-Hop-Head, der easy zwischen Double Time und was auch immer irgendwie hin und her springt und irgendwie alles rappen kann, was man ihm irgendwie, was er rappen will sozusagen und auch alle Techniken beherrschen so. Und plötzlich erscheinst du mit einem, ja auch mit einer Art neuem Image und so einem neuen Bild von dir, das du irgendwie vertrittst. Wie haben sie diese Hip-Hop-Hats und so darauf reagiert?
Ganz unterschiedlich. Auch da, ich gehe halt einfach immer vom Schlechtesten aus und da dachte ich auch, ja okay, jetzt ich verkaufe irgendwie 100 Alben, weil das wird wahrscheinlich keiner verstehen, aber es war dann doch, also ich habe danach zum Beispiel meine beste Tour gespielt so, weil ich auch dachte, krass, ich war 4 Jahre weg, habe in den 4 Jahren auch so Social Media mäßig, also jeder Social Media Berater müsste mich ans Kreuz nageln dafür, dass ich nichts gemacht
habe.
Das
stimmt, ja.
Und
einige Sachen, über die wir noch sprechen müssen.
Ja, gerne. Vielleicht kannst du mir da helfen. Und dann plötzlich irgendwie so merken, krass, irgendwie da kommen jetzt noch mehr Leute zu den Konzerten und so. Also bestimmt hat sich da was ausgetauscht auch. Also na klar sind irgendwie Leute weggefallen, die mich jetzt nur für die technische Komponente gefeiert haben und auch für die Battle-Komponente. Dann sind da keine Battle-Songs mehr drauf. Dann ist halt so, okay, ist nicht mehr mein Künstler, das kann ich voll verstehen. Aber es sind auch ganz viele Leute geblieben, was mich gewundert hat, die irgendwie ja auch 4 Jahre älter geworden
quasi
sind.
Quasi mit dir gewachsen. Genau,
genau. Und sagen, ja geil, das matcht jetzt auch mehr mit der Musik, die ich heutzutage höre. Und auch bestimmt viele neue Leute dazugekommen. Also deswegen war das, es war ja kein Riesenerfolg, aber es war für mich schon ein persönlicher Erfolg, weil ich das Gefühl hatte, geil, das ist jetzt nicht schlechter geworden, es ist eher besser geworden so nach den 4 Jahren, was so die Aufmerksamkeit oder so angeht. Und das fand ich dann schon schön und gibt einem dann natürlich auch mehr Mut so für die Zukunft.
Was ich interessant finde, ist, dass es von da aus dann wieder 4 Jahre gedauert hat, bis das neue Album kam. Also da merkt man auch, dass sozusagen, ich meine, du hast auch das selber gesagt, du hast dann auch angefangen für andere zu schreiben, das ist ja auch sehr zeitintensiv. Dann hast du damit natürlich auch viel Zeit verbracht. Aber dadurch, dass die Platten auch sozusagen musikalischer geworden sind, also sprich im Sinne von, dass auch auf die Musik mehr Wert gelegt wird als früher, wenn du irgendwelche Dosenbeats irgendwie auf die Platten gehauen hast und da jetzt irgendwie versiert herangegangen bist und da mehr Arbeit und Mühe reingesteckt hast, dauert das natürlich auch einfach länger, so ein Album zu schreiben, zu produzieren, aufzunehmen, rauszubringen. Und von da aus sind wir aber dann quasi im Heute, im Hier und Jetzt, wo dein neues Album in den Startlöchern steht. Auch neue Tour im Oktober ist geplant und dein neues Album heißt Lebenslauf.
Lebenslauf.
Ja. Die Lücke im Lebenslauf sozusagen, das erste E ist die große Lücke. Und die Single, wir haben gerade eben ganz kurz drüber geredet, ist auch schon rausgekommen. Wie anders fühlt sich das Album jetzt noch im Gegensatz zum letzten Album an? Also hast du wirklich das Gefühl, dass du jetzt sozusagen diesen Weg, den du da eingeschlagen hast, einfach sehr konsequent weitergegangen bist? Oder ist es für dich, weil auch so viel Zeit dazwischen, nochmal so eine erneute, also bist jetzt kurz vor der 30 und das ist das neue Album jetzt nochmal so eine ganz, fühlt sich auch nochmal ganz anders an.
Es fühlt sich immer alles ganz anders an. Ja. Also man ist immer über sich selber verwundert, weil man das ja alles schon irgendwie diese Mechanismen so oft durch hat, wie man immer wieder so überrascht wird. So, ach ja, ist ja, also so ist das ja wieder. Und also man lernt gefühlt da emotional gar nicht so viel zu. Man ist immer wieder so naiv in dem ganzen Ding drin. Und musikalisch ist es, glaube ich, schon noch eher im Fahrwasser von Kalenderblätter, als jetzt Kalenderblätter im Fahrwasser von dem Album davor war. Ja. Das ist jetzt nicht wieder die völlige, unglaubliche Neuerfindung. So. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen Rap-lastiger ist und gleichzeitig aber auch sogar poppiger ist. Ja. Ganz merkwürdig. Also ich habe das Gefühl, dass die Strophen wieder ein bisschen fordernder und rappiger geworden sind, dass die Refrains aber noch ein bisschen mehr on point, einfache Refrains geworden sind. Und die Rap-Lastigkeit liegt, glaube ich, bestimmt daran, dass ich halt, wie gesagt, viel im Pop-Zirkus auch unterwegs war mit anderen Künstlern und da dann einfach irgendwie Bock drauf hatte, mal wieder ein Rap-Album zu machen, weil ich halt auch einfach Fan von Rap bin, weil ich irgendwie J. Cole und Kendrick Lamar und all diese Menschen halt auch zu Tode feiere, die relativ straight Rap machen und da hatte ich einfach Bock drauf, ja.
Ich finde, also die Single ist auf jeden Fall extrem gelungen, Lebenslauf. Wahnsinnig guter Beat auch. Ich finde auch, dass die Videoanmutung und das Cover hat mich an Miguel erinnert. Weiß nicht, ob du Miguel kennst, War and Leisure, dieses Album. Das ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen.
Ja, Miguel hatte nicht auch einen Song mit Rick Ross auf seinem letzten Album?
Ich glaube, ja, genau.
Ja, der ist super krass.
Naja, der hat so ein geiles Album gemacht und das sieht so ähnlich aus wie das Cover von dieser Miguel-Platte. Auf jeden Fall ich finde den Beat einfach auch wahnsinnig gut. Das hat mir extrem gut gefallen, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Album. Ich glaube, wenn dieser Podcast raus, dann ist das Album auch schon raus. Also dann habe ich es quasi schon gehört. Aber bis jetzt habe ich nur die Single gehört.
Schade. Ich dachte, ich meine sogar, als die Anfrage für den Podcast kam, meinem Label geschrieben zu haben, ey, mir wäre es voll wichtig, dass ihr eben das Album schickt.
Ich habe so ein Vorab-Ding von dem bekommen. Man kriegt dann immer so einen Vorabschied, aber da war nur die Single zu hören.
Schade. Ja. Naja. Nächstes Mal.
Ich werde sie dann hören. Also dazu auf jeden Fall erstmal meine Gratulation. Schön, dass du es bis hierhin geschafft hast.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, was da noch, wahrscheinlich wird das nächste Mal wieder so ein Battle-Rap-Album, aber im Sound von heute sozusagen.
Mit rauschendem Mikro und auf Ami-Beats von Napster.
Im Kleiderschrank. Genau. Im Kleiderschrank aufgenommen. Wir haben jetzt was Besonderes bei unserem Podcast, das nennt sich immer die Frage von außen, wo wir irgendwelche Wegbegleiter oder Freunde fragen, dass sie uns eine Frage schicken, die wir dann unserem Gast vorspielen können. Bei dir sind das heute drei Leute, die jeweils eine Frage geschickt haben. Die spiele ich dir jetzt mal vor. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und ich glaube, es stellt sich sogar jeder vor, da muss ich das nicht machen. Hier ist die erste Frage.
Hi Fabi, hier ist die Toxi. Mich würde interessieren, wie es eigentlich dazu kommt, dass du immer so unverschämt schön braun bist.
Die Toxi.
Schön, kann nicht mehr getoppt werden, die Frage eigentlich. geil. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach echt oft, wenn die Sonne da ist, da reingehe. Also,
ganz guter Tipp.
Ich werde da auch immer für ausgelacht im Studio zum Beispiel. Sobald so die ersten Sonnenstrahlen da sind, dann stelle ich mich halt immer ins Studiofenster, aber auch so offensiv den Kopf so genau in die Sonne und sitze dann auch da immer den ganzen Tag auf der Fensterbank und sage von da aus dann so, mach mal die Snare lauter und so. Was eigentlich ziemlich gemein ist, fällt mir gerade auf, wenn der Produzent dann nicht. das ist auf jeden Fall ein Grund. Und ja, ich reise auch gern und habe irgendwie, glaube ich, das Glück, dass das dann immer ganz gut hält irgendwie bei mir. Nein. Also ich kann aber halt auch im Winter ein krasser Vampir aussehen. Das ist bei mir ganz komisch, so die Extreme. Also.
Aber du hast Gott sei Dank nicht so ein Engländer-Gen, dass du erstmal rot wirst.
Das zum Glück nicht. Ja. Genau, das zum Glück nicht.
Okay, dann ist Toxi ist eine alte Freundin von dir.
Toxi hat einen Refrain auf dem Album gesungen. Ja. Bei was du nicht sagst, genau.
Ja, sehr gut. Dann kommt jetzt die nächste Frage.
Hallo Fabi, hier der Chima. Auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, welchen Stellenwert die Musik in deiner Biografie hatte. In einem aktuellen Song, Lebenslauf, bringst du ja sehr schön zum Ausdruck, dass du freiheitsliebend bist. Ich persönlich weiß das ja aus erster Hand und ich fände es spannend, wenn du mal erklärst, welchen Beitrag die Musik dazu geleistet hat, dass du heute eigentlich nur noch Sachen machst, auf die du wirklich Bock hast.
Wow, der Gegenentwurf zur Toxi-Frage.
Ja, Chima wird hart innerlich.
Hart. Also ich glaube, da haben wir viel gerade schon drüber geredet, so in der letzten Stunde oder so. Also klar, das liegt auf der Hand, dass die Musik, ich kann die gar nicht als separaten Teil von meinem Leben sehen, weil die schon halt irgendwie mein Leben ist. Und ich merke das immer wieder, wenn ich halt auch mir so meinen Freundeskreis angucke oder die Leute, ne, die mich so auf meinem Weg jetzt ewig begleiten. Klar, also wenn du mit 12 damit anfängst, dann sind das eigentlich fast ausschließlich Leute, die du irgendwie so mal kennengelernt hast. Ja. So, und das ist schon Wahnsinn. Also dadurch ist es natürlich total davon geprägt und durch jede Pore fließt die Musik natürlich. Ja, also es hat einen ganz großen Stellenwert. Und wie gesagt, also wenn er jetzt fragt, was hat das damit zu tun, dass du jetzt nur noch Sachen machst, auf die du Bock hast, dann ist es halt einfach genau dieses Privileg, dass ich so diese Leidenschaft sehr früh zu mir gefunden hat oder ich sehr früh diese Leidenschaft gefunden habe und irgendwann das Glück hatte, dass es Leute interessiert hat. So. Und das ist alles und das ist krass.
Du hast auch irgendwann mal erzählt, du könntest dir vorstellen, auf Lehramt zu studieren und Lehrer zu werden.
Ey, das ist, glaube ich, das erste Fehlzitat. Nein, also ich glaube, ich habe gesagt, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, dann wäre ich mit Sicherheit jemand gewesen, der einfach irgendwas studiert hätte, wo er in der Schule ganz gut war. Und das wäre dann halt so Deutsch und Geschichte oder so gewesen. Und dann wäre ich halt so ein Deutsch- und Geschichtslehrer geworden, weil ich irgendwie nicht kreativ genug gewesen wäre, mir irgendwie was anderes zu überlegen. Und das, wie ich gerade vorhin meinte, mit Komfortzone überwinden, ne, das wäre dann so gewesen, bleibe ich gleich in der Schule. So. Ja. Und ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist.
Lehrer werden, ja, man geht ja dann einfach nicht mehr weg.
Ja,
und dann ist man plötzlich Lehrer.
Das hast du gesagt.
Jetzt noch die dritte Frage.
Lieber Fabi, hier ist Namika und ich habe eine Frage an dich. Folgende Frage nämlich: Was macht dir am meisten Spaß? Als Songwriter für deine eigene Platte zu schreiben oder als Songwriter an anderen Platten mitzuschreiben?
Auch keine ganz uneigennützige Frage, weil du ja für Namika auch mit ihr viel zusammengeschrieben hast.
Ja, das kann ich gar nicht mir auswählen, weil wie ich vorhin versucht habe zu beschreiben, es ist einfach die Balance so. Also mir würde das Schreiben für mich selber nicht so viel Spaß machen, wenn ich nicht auch mal irgendwann für wen anders schreiben würde und umgekehrt auch nicht. Also das ist halt so gut, mal aus dieser Ego-Zone rauszukommen und einfach mit anderen zu schreiben. Das ist so befreiend, man ist da auch nicht so verkopft und so. Plus man hat den Austausch auch mit anderen Leuten, das ist total schön und erweitert den Horizont. Also es ist ja oft auch total krass, was einem Leute dann so aus ihrem Leben erzählen und so. Also es ist wahnsinnig bereichernd einfach, wenn sich jemand so öffnet, so vor allem. Das ist einfach mit das Beste eigentlich an der ganzen Sache. Deswegen macht das Riesenspaß und ist wahnsinnig bereichernd. Auf der anderen Seite, wenn ich das nur noch machen würde, ich habe halt auch ein Ego so und wahrscheinlich würde das dann irgendwann auch rufen, hey, du musst dich auch mal selber verwirklichen und so keine Kompromisse und mach doch mal wieder selber. So, deswegen ist es immer so diese Balance und solange die da ist, macht mir beides wahnsinnig viel Spaß und ich muss dann schon immer in den Tunnel gehen für die eigenen Sachen mal dann irgendwie für ein Dreivierteljahr und dann viele Sachen absagen. Umgekehrt, ich werde mit Sicherheit nach dieser Kampagne wahnsinnig froh sein, wenn es wieder nicht um mich geht. So. Ja, ja. Deswegen muss man immer irgendwie in sich reinfühlen, so wann wieder der Zeitpunkt ist, um wieder auf die andere Seite zu switchen. So.
Würdest du einen Song singen, den dir jemand anders schreibt?
Nee, also komplett nicht. Ich schließe nicht aus, mit jemandem da zu sitzen. Also ich habe zum Beispiel auch natürlich mich bei meinen Sachen irgendwie hier und da ausgetauscht, wenn ich irgendwie einen Text habe und den irgendwie meinen Produzenten vorsinge und die sagen, Alter, die Zeile, die versteht einfach niemand. So, also man muss Feedback ein und
wie
so.
Wieso rappst du jetzt plötzlich Latein?
Ja, also genau, man muss sich Feedback holen auf jeden Fall. Aber so komplett von jemand anderem, also sag niemals nie. Ja. Wer weiß, vielleicht schicken wir morgen, keine Ahnung, Aki Bosse, den besten Fabian Römer Song aller Zeiten und sagt, sing den. So geil, aber ich kann es mir schwer vorstellen einfach, ja.
Cool. Das waren die Fragen von außen und wir kommen jetzt zur letzten Rubrik in diesem Podcast. Die nennt sich Skipper. Ich lese jetzt einfach Songtitel vor und du sagst, was du darüber denkst oder was du davon hältst. Und wenn dir nichts dazu einfällt, dann skippen wir einfach zum nächsten Song.
Okay.
Okay. Den ersten, den ich da habe, ist Boom, 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 Boom von den Venga Boys.
Boom, 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 boom. Oh, stark. Ich hätte nur die Melodie gekonnt. Nicht das I Want You in My Room. Ja, sehr, sehr, sehr textversiert. Das war halt irgendwann in Mitte 90er oder so.
Genau.
Ja, also war halt dann zu der Zeit, wo Musikvideos sau wichtig waren und man gebrainwashed wurde als Kind.
Ja.
Das war schon krass. Also ich kann mich heute halt noch, also bei dem Song jetzt leider nicht, aber ich kann mich heute noch krass an Musikvideos erinnern, wenn ich zum Beispiel so Robbie Williams Hits oder so höre. Ich habe sofort vor Augen, wie der auf dem Pferd reitet oder so. Ja. Und das bei ganz vielen Videos der 90er so, was mir zeigt, so krass, der, wie der Brainwash damals war.
Was war so, als du Kind warst sozusagen, was war da so eines deiner Lieblingslieder von so, wo du heute sagen würdest, Trash-Songs?
Trash-Songs.
Man ist ja als Kind sehr empfänglich für.
Also wo ich gerade Robbie Williams meinte, ich finde ihn bis heute geil. Also ich finde die Mucke, so Angels und Feel, das sind Songs, die finde ich einfach, sind krasse Hymnen.
Super Typ.
Und da habe ich eine Zeit, also das hätte ich eine Zeit lang nicht eingestanden zu Real-Rap-Zeiten, aber ey, krasse Hits einfach so. Ja. Und das fand ich damals schon, das hat mich auch emotionalisiert, so Angels, glaube ich.
Sehr gut.
Aber ich fand auch so generell so diese 90s-Gitarrenmusik Torn und so, diese Sachen.
Flying Naked on the Floor.
Ja, ja. Da wäre ich wieder nicht drauf gekommen. Ich kann mich nur noch an das Video mit Natalie.
Das war die einzige Zeile, an die ich mich erinnern konnte bei der, weil die halt in dem Video auch super aussah. Und dann, ich habe damals mit meinem Bruder, wir haben unsere Wohnung renoviert, weil wir zusammen in eine Lagerhalle gezogen sind. Ja. Und dann haben jeden Tag Radio gehört, weil wir selber so Wände gezogen haben und so. Und dann lief Torn, weil das gerade der große Hit war, lief andauernd. Und wir haben immer die ganze Zeit so, Torn, Lying Naked on the Floor.
Ja, das war die einzige Zeile, die wir mitsingen konnten. Triggert die jugendliche Fantasie auch an.
Na klar.
Ich war mal mit Natalie Imbruglia verheiratet auf Wikipedia für 2 Wochen oder so.
Ach, cool.
Weil die Bee Gees sich dann Spaß draus gemacht haben, weil wir auch das Video so gefeiert haben und dann haben die mich da so eingetragen. Ist mit aufstrebendem Künstler Fabian Römer verheiratet. Irgendwann flog es dann auf.
Ich habe auch mal, wenn man sozusagen deinen früheren Rap-Namen googelt, also F.A., da muss man ja immer Rapper dazu schreiben und wenn man F.A. Rapper sucht bei Google, dann wird auch F.A. Rapper gestorben angeboten. Und dann habe ich aber nichts zu gefunden. Also ich weiß nicht, ob es Todesgerüchte mal über dich gab.
Also ich weiß, dass es bei anderen Künstlern habe ich das öfter mal mitbekommen, so, aber bei okay.
Seltsamerweise war das eine Google-Empfehlung. Kommen wir zum nächsten Song. Me, Myself and I von De La Soul.
Boah, ich kenne den 100 Pro, weil ich auch alte De La Soul Sachen feiere, aber ich sag mal, wie geht denn der? Was ist denn das?
It's just me, myself and I. Das ist so ein altes Zap-Sample. Also wenn du hörst, kennst du auf jeden Fall. Ich
ja, aber es von De La Soul nicht auch dieses diese, weiß ich jetzt auch nicht den Titel, aber das ist so, ich
glaube. Ja, von der ist ja auch der, also auch Ring, Ring, Ring ist natürlich auch.
Ja.
Hey, how you doing? Ja. Sorry, can't get through.
Also das sind all so eine Sachen.
So 90s Rap.
Ja, die musste ich viel nachholen. Also so zum Beispiel, ne, wenn du dann irgendwie mit so einem Busy chillst, so der Mastering-Mogul in Deutschland, der irgendwie hat dann so mein zweites Album gemischt und gemastert, da war ich halt 15 und mir dann sagt, wie, du kennst Illmatic nicht? Oder so, was geht denn da? Das geht doch nicht so. Und dann war so, fühlt man sich voll schlecht und so, okay, ich will das alles nach. Und dann habe ich voll viele Oldschool-Alben nachgeholt und finde die auch heute geil. Also ich finde, Illmatic ist ein wahnsinnig krasses Album. Ich verbinde natürlich nicht so viel damit, wie Leute, die dann sagen, so, die sind damit aufgewachsen. Ich war da halt 3 oder so, als es rauskam. Aber auch so De La Soul und so, das ist eine Sache, da kann ich jetzt, habe ich jetzt kein Favorite-Album oder so. Ich kenne so ein paar Songs, das, was ich da gerade vorgesummt habe und so, aber ich kenne sie nicht beim Songtitel. Und er war jetzt nicht meine Favorite-Crew oder so. Ja. Aber zumindest sind sie mir ein Begriff, bevor die Hip-Hop-Polizei mich jetzt völlig ins Gefängnis stecken will.
Kommst du, kriegst du mit einer Bewährungsstrafe davon.
Sehr gut.
Dann habe ich Lady Madonna von den Beatles. Weil ich habe immer einen Beatles-Song dabei.
Ja,
weil
wie das geht
muss der? Lady Madonna, na 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 na.
Auch da habe ich keinen Bezug zu dem Lied. Ich liebe halt Yesterday.
Ja.
Das ist ein Beatles-Song,
das meistgecoverte Lied der Welt.
Ah, das war krass. Okay, Facts. Das ist ein Song, den finde ich überkrass einfach so. Eleanor Rigby finde ich auch ultra. Hammer. Das sind, glaube ich, meine zwei Favorite Beatles-Songs, aber ja. den hätten mir jetzt nichts gesagt.
Der Lady Madonna habe ich vor allem auch deswegen genommen. Es hat so ein nerviges Klavier, aber es hat, also der Drum-Sound klingt so krass. Mhm. Also klingt wie programmiert. Mhm. Klingt wie so eine Drum-Machine irgendwie. Das ist echt Hammer. Da war Ringo mal wach. Dann habe ich als nächstes, das muss natürlich auch vorkommen, danke für diesen guten Morgen. Ich wollte mal wissen, ob du ein Lieblingskirchenlied hast. Weil mein Lieblingslied, danke war gar nicht mein Lieblingslied war immer ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das fand ich wahnsinnig gut.
Ja, boah, danke ist natürlich schon ganz starke Referenz. Nee, ich fand ehrlich gesagt immer so die evangelische Kirchenmusik, wenn ich die dann mal dann eben an Weihnachten oder so gehört habe. Ja. Im Gottesdienst immer nicht so ansprechend. Also ich beneide schon so diese ganzen Gospel-Sachen und das, also ja. So, oder keine Ahnung.
Was so mehr nach Leben klingt.
Ja, selbst so, ich weiß nicht, ob das dann katholisch ist, aber selbst so ganz Chorale, so Halli-O-Mini, ja. Sachen finde ich irgendwie immer so atmosphärisch krasser, als jetzt irgendwie so ein Danke für diesen guten Morgen. Das ist halt schon sehr deutsch einfach
das
so.
Stimmt.
Ne? Wenig urban ja. Und wenig atmosphärisch. Deswegen habe ich jetzt da glaube ich keins in der Richtung.
Okay, naja, ist ja, macht ja nichts. Aber Schiff, das ich gemeint habe, das fand ich mal gut, hatte so was super Dramatisches und ich habe das dann mal auf YouTube gesucht und da gibt es das von so einem 60er-Jahre Jazzchor gesungen und da klingt das total geil. Da klingt das nach so einer super dramatischen
Kommt
Nummer.
Auf meine Playlist.
Na, sehr gut. Als nächstes habe ich den Schunder-Song von den Ärzten. Ich habe gedacht, Ärzte müssen wir
ja,
auch mal.
Ja, auch wieder, oh Gott, also ich finde die Ärzte mega geil und ich liebe Songs von den Ärzten, die fette Elke und Junge und ja. So weiter, Schrei nach Liebe und so. Der Song sagt mir wieder nichts. Musst du auch
das
wieder
war der immer mitten in die Fresse rein. Das war auch so ein Hit von denen.
Okay, krass, ja.
Dann habe ich als nächstes Formation von Beyoncé.
Auch da wieder musst du singen.
Boah, das kann ich überhaupt nicht singen. Also, da muss ich leider. Aber es war so die erste Single von Lemonade. Die erste Single vom letzten Album.
Ja, also zu Beyoncé habe ich ehrlich gesagt nie so richtig eine Connection aufbauen können, so emotional. Ich weiß auch nicht warum. Also, ich bin so zum Beispiel riesen Alicia Keys-Fan. So das erste Alicia Keys-Album liebe ich bis heute. Ja. Aber Beyoncé ist mir immer so ein bisschen zu perfekt, so in allem, was sie macht. Also, ich connecte nicht so richtig zu der Stimme. Also, sie ist eine unfassbar krasse Sängerin, ja. So muss ich ja gar nicht dazu sagen. Ja. Aber so richtig. Richtig warm bin ich mit der Mucke nie geworden. Ich glaube, am ehesten noch so die Destiny's Child-Sachen, Survivor und so. Das fand ich halt auch schon auch krass als kleiner Junge. Aber dann, und auch Bootylicious war geil und so, und Independent Woman und so, das fand ich alles krass. Aber so diese ganzen Solo-Sachen, weiß ich, bin nicht so der Beyoncé-Fan.
Na, interessant, hätte ich gedacht, dass du da irgendwie mehr mit anfangen kannst. Hm. Aber ich finde die halt so interessant als Künstlerin, ne? Die ist ja wirklich, muss man ja sagen, einer der letzten wirklichen Superstars. Mhm. Das gibt's ja gar nicht mehr so richtig, Superstar, bei ihr ist das ja noch so. Und ich finde bei der so krass, dass sie das mittlerweile so ganz gezielt für explizit politische Botschaften auch einsetzt. Mhm. Das ist ja auch total ungewöhnlich eigentlich,
finde ich. Ja, das ehrt sie auf jeden Fall. Das habe ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mal Lemonade pumpen.
Na, unbedingt. Es gibt auch so eine Fehlpressung von Lemonade, die habe ich irgendwie bekommen durch Zufall, wo auf der ersten Seite aus Versehen die Lieder von so einer kanadischen Punkband auf dem Vinyl sind.
Ich glaube, das kam neulich auch erst auf Spotify, das Album.
Genau, ja, genau.
Und stimmt. Da dachte ich, das wäre ein neues Beyoncé-Album. Und da hat mich da auch irgendwer kuriert, so, nee, guck mal aufs Veröffentlichungsdatum. Das ist so, weil das denkt man dann so, wenn das dann so erscheint. Ja.
Dann habe ich Logic featuring Eminem Homicide gerade rausgekommen. Das große Eminem-Feature auf dem neuen Logic-Album.
Das kenne ich auch noch nicht. Nee. Guck mal, ist wieder der Flugmodus.
Ja, kennst du Logic? Hast du Logic schon mal?
Ich kenne nur das Musikprogramm.
Achso, ja. Da hat er sich wahrscheinlich auch nachbenannt.
Aber Eminem, natürlich einer der Heroes, so gar keine Frage. Das wurde mir ja damals auch oft irgendwie im Positiven wie im Negativen nachgesagt, dass ich irgendwie sehr Eminem-Einflüsse habe. So. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als dann von Leuten deutscher Klar. Eminem oder so genannt zu werden, aber man will ja trotzdem irgendwie eigenständig sein. Aber Marshall Mathers LP ist für mich das beste Rap-Album aller Zeiten.
Wirklich?
Ja, also deutsch ist es von innen nach außen von Curse und Ami-mäßig ist für mich die Marshall Mathers LP. Ja. Finde ich mega krass.
Na, ja, ist klar. Dann habe ich Chicago von Clouseau.
Liebe ich.
Ist ja, hat man der eigentlich mal gesagt, so, oh, musst du jetzt das gleiche wie Clouseau, weil die jetzt
ja, das
so
war
Singer-Songwriter
richtig. Das war dann nach Eminem, als dann Kalenderblätter kam, wurde Eminem so ein bisschen von Clouseau abgelöst.
Der deutsche Clouseau.
Ja, der deutsche Clouseau, genau. wir haben ähnliche Stimmen. Also wir haben einfach eine ähnliche Stimmfarbe so und wir sind beide, glaube ich, nicht so die Sänger. Also wir singen beide, glaube ich, nur Melodien, die wir uns so zutrauen. Also er ist ein viel besserer Sänger als ich so, ne? Aber er ist jetzt auch nicht so der, glaube ich, der sich über Gesangstechnik oder so definiert. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen vielleicht. Und dann so der Hang zur Melancholie vielleicht auch noch in der Musik. Und
also
so.
Dieses Rapper gone Songwriter ist da, steht da
das auch
so mit drin.
Na klar, stimmt, da war ja eigentlich fast so der Erste so, ne? Der
da
so.
Wobei du ja auch trotzdem noch sehr beim Rap, das ist ja so ungewöhnlich, finde ich, bei dir, dass du zu jetzt plötzlich diese Songwriter-Anmutung hast, aber trotzdem noch einfach 100% rappst.
Ja,
so, das
ich
irgendwie.
Ich versuch's zu vereinen. Also ich glaube, viele Refrains, wenn ich die Strophen, also da hasst mich ja manchmal mein Label auch für, wenn ich irgendwie einen Refrain habe, den die irgendwie hittig finden. Ja. Und ich sage, ja, ich breche das jetzt halt in den Strophen so. Und die sagen, Alter, wenn du da jetzt einfach eine einfache Strophe mit Melodie schreiben würdest,
schreib dir mal was Schönes.
Das wäre groß. So. Und ich sage dann halt, nein, ich finde das doch gerade geil. So. Ja, da fängt für mich dann die Kunst halt an, so, weißt du? Weil das macht nicht jeder so.
Genau.
Nicht jeder hat halt so den Pop-Refrain und versucht dann in einer Strophe rapmäßig zu zerstören. So. Und das versuche ich halt zumindest. Und deswegen muss ich da leider konsequent sein.
Ja, sehr gut. Und dann habe ich noch, Im Ascheregen von Casper.
Mhm, sehr gut. Auch sehr guter Song. Krasses Video damals auch gewesen. Ich fand das schon krass, dass nach diesem XO-Album, was halt einfach Classic war, dass der dann so nachgelegt hat, nochmal mit Hinterland, was auch ein Classic ist, finde ich so. Und, aber nochmal eine andere Richtung. Also, finde ich krass.
Aber man muss wirklich sagen, dass Casper mit diesen beiden Alben die deutsche Musiklandschaft wirklich massiv geprägt hat. Also das ist echt krass, weil der hat dieses, weil dieser Art Sound, den der damals gemacht hat, den hört man jetzt heute, also auf Hinterland, diesen Indie-Sound, den hört man heute bei ganz vielen deutschen Bands und mit XO, wie der da Rap aus so einem, aus diesem Battle-Gangster-Kontext gerissen hat. Das ist echt krass. Also dem haben, glaube ich, wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel zu verdanken.
Absolut. Materia und er eigentlich. Die ersten beiden Materia-Alben eigentlich ähnlich so.
Ja, das stimmt.
Absolut. Chapeau davor. Also finde ich sehr krass.
Und dann jetzt letztens noch J. Cole mit No Role Models.
Ja, liebe ich auch. Endlich kommen auch Songs, die ich kenne. Ja. Also J. Cole sowieso. Ich liebe Forest Hills Drive, das Album. Und ich liebe das letzte Album, wie hieß es noch gleich?
Aber Forest Hills finde ich auch super.
Forest Hills und das Album danach. Und das aktuelle finde ich nicht mehr ganz so geil, aber das, was nach Forest Hills Drive, ich glaube, da kam noch eins und das fand ich auch krass. Einer meiner Favorites auf jeden Fall momentan. Der ist krass.
Damit sind wir fast am Ende. Vielen Dank dafür erstmal.
Ich danke
an
auch.
Stelle.
Und ich wollte auch nochmal Danke für die Fragen sagen. Das habe ich vorhin gar nicht gemacht. Also Namika, Chima und Toxi, ganz lieb.
Na,
dass ihr das
absolut
gemacht habt.
Absolut. Und also ich habe jetzt noch eine Frage, weil ich habe mir mal deine Insta-Seite angeguckt, auf der sind nur noch 3 Bilder. Das ist wahrscheinlich die Kampagne zum neuen Album oder so, keine Ahnung.
Ja,
diese,
aber so
ein
bisschen ausgemistet. Man wurde
also gesagt, alles gelöscht.
Ja, also mir wurde gesagt, man kann archivieren.
Ja.
Das heißt, ich könnte sie jederzeit wieder wie von Geisterhand erscheinen lassen.
Ah, verstehe.
Aber wir haben halt so ein bisschen so auch grafisches Konzept und so und da fanden wir das irgendwie geil. Auch, ja, wenn Leute raufkommen, einfach so übersichtlich zu haben.
Ja. Ich dachte, das wäre einfach deine extrem gute Social Media.
Ja, da siehst du mal, ey. Das ist richtig professional. Neuer Start, neue Bilder und so.
Und was ich auf deiner Facebook-Seite so interessant finde, also gerade so in der Zeit zwischen den Alben, wo dann auch gerade nicht so viel los war, sind eigentlich nur Postings untereinander von Leuten, die dir Fotos posten, dass sie sich Zeilen von dir tätowiert haben. Mhm. Da sind kommen ohne Ende Fotos von tätowierten Zeilen. Das ist doch total krass, oder? Wenn die Leute sich Textzeilen von einem tätowieren.
Ja, da weiß man auch nicht, wie man damit umgehen soll. Also das
deswegen so schreibst du auch, antwortest du auch nie darauf.
Ey. Doch, ich bin da, glaube ich, also was Interaktion auf den Plattformen angeht, gar nicht so ein Arsch. Also ich versuche da
aber
schon.
Nie gesagt, dass du ein Arsch bist.
Aber also das ist immer so ein ganz komischer Gefühlscocktail. Also einerseits Riesenehre, mega krass, danke. Ja. Andererseits, also dadurch, dass man das für sich selber ja nicht so hochhängt, auch diese Zahlen, denkt man sich immer, oh, ich hoffe, du bereust es nicht in 10 Jahren, es tut mir so leid, bin ich mit schuld und so. Aber erst für den Moment ist es natürlich immer super surreal und krass.
Ja. Wir sind am Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal fortführen.
Ich hoffe auch. Ja, wenn du das Album gehört hast, wie gesagt, das tut mir fast ein bisschen leid. Ich hätte es voll cool gefunden, wenn du das auch schon vorher gehört hättest. Ja, also,
ich freue mich auf jeden Fall auf das Album. Ich freue mich auch auf alle, die da noch kommen. Ich glaube, dass da noch sehr spannende Entwicklungen stattfinden. Und ich wünsche dir nur das Allerbeste und wahnsinnig viel Erfolg mit Album und Tour und so.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön.
Bis bald. Und liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei den Songpoeten. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Some Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.